Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zur
Retro-Kategorie, bei der wir aus heutiger Perspektive über ein altes Album sprechen. Und diesmal stand zur Auswahl Skinny Finster mit Spieler der Liebe, Caramello und DJ Creep mit Tales from the Dungeon und Optimane mit Der Bettchiller. Und ihr habt euch für Optimane Der Bettchiller in einer sehr spannenden und knappen Abstimmung, die
Das war so ein richtiger Comeback,
meiner
ne?
Meinung nach in den letzten 2 Minuten dieser offiziellen Zeit hat sich das Ding nochmal gedreht, auf jeden Fall zum
Rigged
absoluten
Election.
Underdog Optimane, der am Anfang ganz abgeschlagen aussah, aber er hat sich das Ding geschnappt. Ihr wolltet, dass er sich das Ding schnappt und deswegen sprechen wir heute dieses Optimane-Album. Wir gehen mal rein mit der ersten Basic-Frage. Wer hat es denn damals von euch schon gehört? Und ich heiße, das müsste ich noch kurz
Ja,
machen.
stimmt.
Herzlich willkommen auch an unseren Gast Liam Tanzen,
Guten
der
Tag.
auch bei dieser Kategoriefolge am Start ist, wie auch in unserer regulären Folge, die ihr ja eh alle schon gehört
Na
habt.
klar. Genau. Und deswegen ist
Yes.
das auch quasi, die Kategorie ist quasi auch eine deutsche Mehrfachfilm-Spezialfilm. Quasi
Voll.
auf Art.
Voll.
Riesig. Der Zusatz.
Ja.
Nee, ich hab's natürlich, glaube ich, also nicht gehört.
Ich habe damals, ich glaube, ein oder zwei Sachen gehört, aber nicht so richtig wahrgenommen. Nee.
Und du hast es natürlich schon auf dem Schirm
Ich
gehabt.
hab's gehört.
Ja, same gilt für mich auf jeden Fall. Also ich glaube 2018, also ne, ich habe es glaube ich auch gesagt, aber alle drei Alben, die zur Auswahl standen, waren schon aus dem Jahr 2018. Boah, und was ein Peak-Jahr für deutsche Memphis-Rap halt irgendwie. Das
Jo.
ist so krass. Also die anderen beiden, die jetzt nicht gewonnen haben, Skinny Finster hatte ja wirklich diesen viralen Moment mit Teich quasi, wo dieses Ding, glaube ich, Leute erreicht hat, die das danach auch wieder völlig vergessen haben, aber das schon irgendwie mitbekommen haben. Und genau, Optimane ist damit der Bachelor auch irgendwie voll reingefallen, aber mit einer ganz anderen Art auf jeden
Ja.
Fall noch. Vielleicht fängst du mal an zu erzählen, dir so, wie das damals war für dich zu hören oder was du mit einem so verbindest.
Boah, also das ist genau die Zeit, wo ich da so reingekommen bin in dieses ganze Thema. Also, oder da war ich dann schon drin. Und da ist, also, ne, das hängt auch zusammen, dass das so ein geiles Jahr war irgendwie. Also, ne, 2017 ging das für mich auch so los. Irgendwie, genau, da war dann Teich der virale Untergrundhit. Und dann 2018 ist so viel Geiles da passiert. Und das hat mich dann wirklich da gehalten, wahrscheinlich am Ende. Und da gehört das Album auf jeden Fall safe dazu. Ich erinnere mich auch noch ganz gut, dass ich die erste Videosingle gesehen habe. Das war dann auch, glaube ich, im Jahr davor noch, Amarena Kirsch, und mich das schon stark abgeholt hat, auf jeden Fall.
Ah, das hatte ich auch schon so ein bisschen beim Nachhören versucht zu recherchieren oder so versucht so ein bisschen rauszufühlen, was waren da wohl so die ersten Sachen, die sie rausgeballert haben.
Ja.
Und gerade weil es davon auch Remixe und sowas gab, habe ich mich schon
Boah.
gefragt, war das so der Hit? Aber ich erinnere mich, ich glaube, ich habe damals Wie talkst du wahrgenommen. Gab es dazu auch ein Video?
Ja.
Ah ja,
Ja.
okay.
Nee, das waren zwei der ersten drei Singles auf jeden Fall. Stress, Wie talkst du und Amarena Kirsch. Ich kann vielleicht, weil ich bei Optimane aus verschiedenen Interviews fürs Heft extrem drin bin, ich kann so ein bisschen so historischen Background
Ja,
noch
geil, jetzt geht's
einleiten.
los.
Weil darum geht es nämlich, im neuen Heft geht es um One Take, One Hit. Das ist so die alte Crew von Optimane, die kommt aus Bielefeld. Und die haben ein Album gemacht, Was ist krank, was da nie rausgekommen ist. Und darüber haben wir in dem Heft gesprochen. Der hat mir halt in dem Zusammenhang auch so ein bisschen nochmal über seinen Werdegang erzählt. Und es ist quasi so, der ist halt Teil, darüber haben wir in der normalen Folge schon kurz gesprochen, der zweiten und dritten Generation deutschen Memphis Raps quasi. Also der war schon Mitte der 2000er am Start und ist dann mit dem Album so wiedergekommen und hat eigentlich, also der war immer da, es gibt auch immer so Feature-Parts und sowas, aber eigentlich klafft so zwischen den optimalen Releases halt so eine Riesenlücke und das ist halt sein ultra verspätetes Solo-Debüt und hat ihn damit dann halt erst so, also das hat er mir so erzählt, zuerst so platziert, wie er das schon vorher gerne gehabt hätte. Also diese eigentliche so Visitenkarte gab es einfach nie, dieses Album, was er eigentlich geil und repräsentativ fand, ist nie rausgekommen. Und dann hat es so 8, 9 Jahre gedauert, bis das dann passiert ist für ihn mit dem anderen Album. Das ist eben der Bachelor.
Crazy. Hatte auch nicht auf dem Schirm, dass der Werdegang quasi so lang war, bis dieses Ding gedroppt ist. Und es ist ja genauso, wie du gesagt hast, schon, glaube ich, das Ding für die meisten, für mich ist es safe auch der Fall, die Optimane kennen, die haben halt angefangen, genau mit dem Album ihn einfach irgendwie zu hören und auf dem Schirm zu
Das
bekommen.
ist aber auch der Start. Es ist
Ja.
Liebemann Unterhaltung 001 quasi, das erste
Ja.
Album mit diesem Slogan und so, das ist einfach
Boah.
alles,
Hey,
ja.
ja, das Lebemann-Image und aber auch quasi diese Marke so da dran. Ey, ja, ey, ich erinnere mich noch damals, als ich, du lachst drüber, Leo. Für
Nee, ich finde es so
mich hat
schön.
das so voll, das hat mich wirklich zurückgeholt in eine Zeit und echt Feelings
Ja,
aufgemacht. Einfach so.
ich würde jetzt ist so der Moment, wo wir würden das auch mal videotechnisch auflesen, aber
Besser nicht.
das Strahlen in Davids Gesicht, darüber zu reden, Das habe ich noch nicht noch nie gesehen. Das habe ich nicht mal gesehen, als wir mit Splash gebucht waren. Das war unfassbar.
Das ist ja unfassbar. Fair, so Alltag. Nein, aber ich erinnere mich noch dran, als ich bei der Juice meinen ersten Praktikumstag hatte, als ich da halt im Masterstudium mein Praktikum angefangen habe und alles übelst chaotisch und mit anderen, also das ist, glaube ich, jetzt auch alles verjährt, deswegen kann ich das jetzt erzählen.
Ja, ich habe auch schon verjährte Sachen mit
Juice. Deswegen bei der Juice war es manchmal chaotisch. Das ist ja unfassbar. Das
hätte ich ja nie gedacht. Aber halt richtig so mit, ja, man hat sich dann schon auf, damals war es dann einfacher sicherlich als heute, aber immer noch komplizierter, als es mal war, so irgendwie eine Art von Untermiete klargemacht, dass man irgendwo halt tatsächlich unterkommen und pennen konnte und so weiter. Das war alles längst geklärt, dann war es, glaube ich, noch eine Woche hin. Ich habe bei meinem Bruder in Leipzig gechillt, dann kriegst du so Anruf von dem Redakteur, der damals mit dir das Einstellungsgespräch gemacht hat, so, ja, es wird vielleicht letzte Ausgabe, es geht ja alles drunter und drüber, so, willst du das wirklich machen? Das so, also das wird jetzt, also das ist jetzt nicht so traumhaft geil, so, aber musst es nicht machen, wenn du nicht willst. Ich weiß, natürlich will ich das machen. Oh, aber jetzt kommt die schöne Sache so.
Ich kurz, ja. Shoutout, dass sie in der Situation auch an den Praktikant gedacht haben, überhaupt.
Fair. Ja, aber Dicker, wie sollte unser Praktikant damit umgehen? Voll die Überforderung, das macht einen doch eher Angst.
Sie waren auch überfordert.
Ja, fair, ja. Ja, auf jeden Fall, erster Tag, wo ich dann da in dieses Office reinkomme oder erstmal in diesem Gang stehe und dann halt an der Tür klingele. Und dann macht mir halt ein Typ auf, mit dem ich davon noch nicht gequatscht habe, aber der steht genau in so einem Lebemann-Shirt, einfach so vor mir, wusste schon, ja, ist wahrscheinlich stabiler Macker, so. Und das war Luis Richter halt einfach. Shoutout an den,
man. Shoutouts. Guter Fußballjournalist jetzt.
Ja, voll.
Der
ja.
hat auch die Rezension in der Tours geschrieben über das Album.
Ernsthaft? Wow. Ja. Ja, das habe ich nicht mal recherchiert.
Das ist meine Recherche gewesen.
Stark.
Stark. Wir sind alles Journalisten hier.
Vielleicht eher die Kategorie Lebemänner. So, da finde ich mich vielleicht auch wieder.
Ja, voll.
Ich gehe von deinen Erzählungen raus. Du, David, hast einfach nochmal dich komplett in diese Zeit zurückgefühlt. Du hattest das breite Grinsen im Gesicht. Du würdest also sagen, okay, es hat dich so diese Retro-Sachen, aber kannst du das so für dich beantworten? Würdest du sagen, wenn du es jetzt nochmal neu gehört hättest heute, lohnt sich das zu hören?
Ich war voll überrascht, ehrlich gesagt, weil ich es jetzt auch eine ganze Weile nicht angehört habe. Und nachdem ich das dann gemacht habe für die Kategorie, dachte ich mir echt so, ist ja noch besser, als es in Erinnerung war. Und ich meine das ernst. Also ich war nochmal völlig blown away, wie gut es funktioniert halt einfach als das, was es ist. Das ist nämlich so richtig auf Mixtape-Charakter quasi. Mhm. Eine ordentliche halbe Stunde einfach. Und ich finde, die vergeht halt wirklich wie im Flug. Und ich habe mich bestens entertained gefühlt. Also das checkt da so viele Boxen von, wie ich mir das irgendwie vorstelle. Ja. Ja, es war krass gut vom Anfang bis zum Ende, ehrlich gesagt.
Wie war denn das bei euch, die es nicht damals schon von vorne nach hinten gehört habt?
Also, was ich ja schon so ein bisschen in der Hauptfolge angedeutet hatte, ist, dass mir bewusst geworden ist, dass auf jeden Fall dieses Album sehr stark auch mit Kiffen verbunden ist. Und dass sich das so ein bisschen wie so ein roter Faden auch durchzieht und so ein Grundvibe für mich auch darstellt. Jetzt ist es leider in den letzten Jahren eher so geworden, dass ich nicht mehr so das ganz positive Verhältnis zum Kiffen leider bekommen habe, so ein bisschen Schwierigkeiten damit bekommen habe, weswegen ich manchmal so gedacht habe, okay, ja, ich fühl's, aber ich fühle mich nicht mehr so sehr davon angesprochen.
Okay, interessant, weil ich bin kein Kiffer und ich habe das nicht, aber das vielleicht auch, wenn man nochmal dazu eine Beziehung hat, die dann aber nicht gut ist.
Ja. Also sagen wir mal so, wenn ich das vor 10 Jahren gehört hätte, vielleicht so ungefähr, da hätte ich vielleicht nochmal anders so ein bisschen damit connecten können. Aber grundsätzlich natürlich so die ganzen Phrasendreschereien, die damit natürlich so auch einhergehen. Auch dieses Geile mit dem, ich glaube, wie heißt er?
Spark natürlich. Spark
the Knack. Spark the Knack. Alter, mit einem wilden Tamaschpart natürlich auch wieder. Ja. Auch ganz geil. Nee, aber ich meine,
bei Smoking on the Row vielleicht, weil ich habe nicht mal Pappmaul. Digga, ich habe Sahara-Fresse.
Weißt du, so trocken reinzukommen im wahrsten Sinne des Wortes. Das hat mich komplett abgeholt. Ja. Das fand ich schon sehr funny.
Das war damals auch legendär witzig. Also als ich das zum ersten Mal gehört habe, das war halt so, oh krass. So ein offensichtlicher Gag quasi, so, das hat man schon so oft gehört in verschiedenen Variationen, so über trockenes Maul quasi reden oder rappen, so im Kiff-Sprech. Sahara-Fresse, das hat alles gekillt, was
alles. Okay, also Sahara-Fresse ist der typische Kiffer-Slang für ich hab
Nee, er hat es erfunden, das Wort, glaube ich.
Er hat da einfach nochmal anders über ein Pappmaul halt einfach gesprochen, über einen trockenen Mund zu haben. Ich habe mich dann so ein bisschen gefragt, David, wie war es denn jetzt für dich, das nochmal zu hören? Hast du damals, wenn du das gehört hast, auch viel dabei gekifft? Hattest du das Gefühl, wenn ich das jetzt heute höre, oder muss ich so das auch irgendwie nochmal mit einem Joint zusammen zelebrieren?
Nee, null. Also ich glaube, ich habe bisschen gekifft, als das Ding rauskam irgendwie, aber ich war da auch jetzt kein Heavy-Kiffer irgendwie zu der Zeit, deswegen, also eigentlich überhaupt nicht. Das ist natürlich, das ist total einladend, um sich eigentlich tatsächlich auf die Couch oder in den Sessel zu begeben, einen anzuzünden und so diesen Rauch eigentlich so ein bisschen durch den Raum wabern zu sehen, so. Ja. Das ist schon das perfekte Setting dafür, würde ich sagen.
Das ist interessant, ich habe da null drüber nachgedacht, aber es ist ja sogar, also er sagt es ja auf dem Outro sogar.
Genau.
Es gibt ja dieses gesprochene Outro, wo er erklärt, wie man das Album am besten zu hören
hat. Und dann trinkt ihr ein bisschen Alkohol dazu und dann raucht ihr dazu nochmal einen fetten, so, ja.
Aber genau, hat jetzt gar nichts bei mir getriggert, dass ich dachte, nur dann funktioniert das und ich verbinde das jetzt mit, ich muss da selber konsumieren irgendwie. Das war tatsächlich null der Fall.
Ja. Was ich nochmal super spannend fand, war, dass ich so gedacht habe, ey, dafür, dass Kiffen dich theoretisch ein bisschen langsamer, entspannter und ne irgendwie gechillter macht.
Je nachdem.
Je nachdem, ne? Aber trotzdem ist Memphis Rap mit den schnellen Hi-Hats, mit den Flow-Variationen drin, also wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, nicht das, was so automatisch mir in den Sinn kommen würde, so würde ich rappen, wenn ich irgendwie total bekifft bin. Gibt's ja auch genug Beispiele für andere quasi Kiffer-Mucke, die da ganz anders drauf ist. Aber es funktioniert auch irgendwie.
Das finde ich nämlich eine unfassbare Stärke davon. Also schnell rappen ist so oft so anstrengend. Das muss man denen wirklich hoch anrechnen, dass da cool, entspannt, schnell gerappt wird. Das ist kaum zu unterschätzen eigentlich.
Ja, das ist auch übrigens mein Eindruck, dass ich irgendwie den Eindruck hatte, dass es halt chillig war, auch einfach so, ne? Das ist, ich habe vor allem viel Positives gezogen aus die Beats und wie es produziert ist, weil es ist einfach ein guter Vibe. Du hast, David, du hast gesagt, das ist 30 Minuten, das geht super schnell vorbei und geht's für mich auch. Und auf der Ebene habe ich es sehr gerne gehört und es waren auch so unterhaltsame Sachen dabei, aber es waren auch einfach Sachen dabei, wo ich gedacht habe, so, boah, Alter, ich möchte das nicht hören.
Ich habe beim Hören schon gedacht, oh Mann.
Ich weiß leider auch, er macht den Bogen jetzt schon.
Weißt du, also so empfindlich, wie du in der letzten Zeit teilweise auf Oralsex-Lines reagiert hast, habe ich so gedacht, oh Gott,
was?
Arme Leo.
Wo? So.
Tom hat die Beobachtung gemacht im Podcast.
Du, ich habe die Beobachtung aber mehrmals gemacht. Also spätestens als Jace über Blubbern oder sowas.
Oh, ja, Scheiße, nein, wie kann man das sagen? Ich kann das nicht hören, das ist so schlimm.
Ist halt auch furchtbar. Also, das ist immer der einzige Punkt. Und da rege ich mich auch gerne drauf, weil das ist einfach kein cooles Wort. Ich werde, wenn hört die Folge von Verzeihung,
da habe ich einfach reingehen. Da habe ich auch drüber nachgedacht beim Hören. Also, dass Optimane seine Karriere lang eigentlich den extrem schweren Versuch macht, auf Deutsch sexy über Sex zu rappen.
Ja, das ist nämlich der Punkt. Das ist generell in der deutschen Sprache super schwierig, cool und über Sex zu sprechen, zu rappen, Musik zu machen. Das ist schwer.
Ja.
Und wenn ich das höre, gerade Smokin' on the Draw.
Ja, das klappt mal so, mal so.
Ich will das nicht hören. Ich finde es.
Er hat es viel probiert auf dem Album, sagen wir es mal so.
Ne? Ja, furchtbar. Ich finde aber fairerweise, dass viele Sachen, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, so ein super stimmiges Gesamtbild zeichnen. Ja, also,
nämlich vom Lebemann, dieser Lifestyle, dieser Lebemann.
Vom Lebemann und, aber weil du das meintest von Tom mit der ersten Single, die du gehört hattest, mit diesem Jerry B. Anderson heißt er, glaube ich, mit diesem Voice-Sample.
Ja,
wie Tom eigentlich mit mir. Optimane ist der perfekte Onkel.
Oh. Weiß ich nicht.
Aber als Figur, wisst ihr, was ich meine?
Ach so, Onkel, okay, ja.
Ja.
Doch, jetzt.
Was halt, nicht unbedingt nur positiv sein muss, ne? Also Onkel, was man so manchmal mit denen verbindet, kann auch anstrengend
Witzigerweise habe ich vor 2 Stunden noch einen Song, das Onkel an Weihnachten thematisiert, auf die Playlist gemacht. Daran denke ich jetzt, das kommt nicht so gut weg.
Aber das sind die unangenehmen Onkel.
Also ja, eben.
So ist es, glaube ich, nicht gemeint.
So meint es auch nicht, aber ich finde, er vereint da viel. Im Guten wie im Schlechten, aber ich finde, das macht es zumindest rund.
Voll. Ich würde ihm halt auch voll zugute halten. Ich checke schon irgendwie, dass es für euch an manchen Stellen eher nicht so funktioniert, wenn er quasi sexy über Sex rappen möchte. Was ich ihm schon zugestehen würde, und das unterscheidet ihn tatsächlich schon auch so ein bisschen von zum Beispiel auch den anderen Sachen, die wir auf der Playlist hatten, oder wie deutsche Memphis-Rap ganz oft funktioniert. Das ist vorhin auch schon so ein bisschen angesprochen, Liam, mit so im Horrorcore oder Horror-Rap. Ja. So, wir sind eigentlich die Opfer. Also hier im normalen deutschen Memphis geht es jetzt gar nicht um so Gewalttaten und so weiter. aber es wird dann halt schon oft extrem herabwürdigend einfach so über Frauen und die Frauenrollen in den Songs gesprochen. Und was man bei Opti ja, finde ich, schon feststellen kann, all die Sexiness, die er reinbringt, ist irgendwie so klar als consensual Sexiness gelabelt. Das fand ich schon irgendwie einen stabilen
Aspekt. Manchmal, ich habe schon auch den Eindruck, dass der Versuch da drin irgendwie drin ist. Aber es gibt irgendwo, ich weiß nicht mehr, ob ich das vielleicht ein bisschen aus dem Kontext reise des Songs, aber es gibt so eine Line, ich kann die nicht
wortwörtlich. Dann reiß die nicht aus dem Kontext, wenn du sie nicht mal wortwörtlich kannst.
Dann mache ich
es nicht. Mein Rat.
Ich finde nochmal.
Ja, wahrscheinlich im Kontrast zu anderen Vertretern der Kunst und dieser Ecke schon. Ich habe schon ein bisschen so dieses klassische Objektifizieren auch so rausgehört. Und
der erste Song heißt Der Macker. Und das ist, glaube ich, der most sensible Macker, den du kriegst, aber es ist immer noch eine Macker-Rolle.
Genau. Ich finde es auch fair, das anzusprechen. Also das ist schon Teil des Albums und das sind auch Sachen, die jetzt an mir nicht nur gut gealtert sind irgendwie.
Ja. Voll.
Okay. Ja.
Und unabhängig davon, Bruder, es gibt wenig Dinge, die ich so unsympathisch finde wie geizig und gierig sein. Gib doch wenigstens einen Löffel von deinem Amarena-Kirsch ab. So, weißt du, dass du wirklich gar nicht teilen willst. So, sie ist richtig traurig darüber. Sie möchte auch von deinem Eisbecher probieren. Gib ihr einen Löffel, dass sie dann selber weiß, bestelle ich mir meinen eigenen, bestellt sie sich vielleicht auch einen Tropikal oder sogar noch einen ganz anderen Bananasplit-Eisbecher, dann kannst du von ihr probieren. So, ich will jetzt nicht zu sehr den Kindergärtner hier raushängen lassen, so, aber teil doch, Junge. Das ist nicht sympathisch, wenn du sagst, alles nur für mich. Ich verstehe, dass du vielleicht Fressflash hast, ne? So, aber
ich finde, wenn wir jetzt in die ganz große Analyse gehen von dem Album.
Ja. Bitte.
Es gibt diesen Song Stress und eigentlich ist das ganze Album eine Antwort darauf. Also eigentlich, du hast diesen Song Stress.
Ja.
Dann hast du diesen Song, ich weiß gar nicht, wie er heißt, wo es darum geht, dass er es jetzt rausgeschafft hat aus diesem, das ist der vorletzte, glaube ich. Also wo es so darum, noch nie. Wo es so ein bisschen darum geht, ich habe jetzt auch viel hinter mir gelassen, irgendwie aufgehört. Ja. Also es wird so ein bisschen durch die Blume gesagt, aber so aufgehört irgendwie Geld auf illegalen Wegen zu verdienen und so weiter. Ja. Und es gibt dann so ganz viele Antworten eigentlich darauf, okay, wie ist denn das Leben zu führen? Das ist eigentlich die Frage von dem Album.
Ja.
Und eine Antwort darauf scheint dann zu sein, sich nichts nehmen zu lassen.
Nichts mehr nehmen zu lassen. Gut, okay, guter Punkt. So kann man es natürlich dann auch sehen. Ja. Wobei ich gestehen muss, ne, ich habe gerade so über die Form gesprochen und wie, ne, was für ein krasser Kontrast das dann manchmal aber zu diesem Entspannten haben kann, das schnell gerappte. Ich finde, auf Stress funktioniert das eigentlich am allerbesten. Mhm. Ich glaube, das ist sogar der Song, der mir im Großen und Ganzen am besten gefallen hat, weil eben wirklich das schnelle Geflexe auf den Hi-Hats und so ein bisschen das Tempo, was natürlich drinsteckt in der ganzen Musik, so gut zum Thema des Stress passt. So.
Ja,
aber cool, dass du es jetzt auch nochmal ansprichst, dass das ja ein bisschen, ich glaube, dritter Song oder sowas, ne? So wie der Startschuss dafür ist, um dann mit den Songs danach zu zeigen und so gehst du damit um.
Voll, weil am Anfang kommt er ja auch gar nicht so dolle rein auf dem Album. Wirklich, als ich das also in dem Sinne von ein bisschen härter, ein bisschen aggressiver, weil als ich mir das angemacht habe, die erste Notiz, die ich gemacht habe, Puls geht direkt runter. Die ersten beiden Songs, diese beiden Beats, die kommen erstmal entspannt rein. Du hörst Drums, du hörst Synths und es dauert auch eine kleine Weile, bis du überhaupt erstmal anfängst zu rappen.
Das auf jedem Song, das finde ich geil.
Das ist stimmt. Total konsistent, aber auch total entspannt halt einfach so, wie das rankommt. Das nimmt sich seine Zeit. Das muss dich gar nicht überfrachten. Ja. Du kannst dich da richtig reinfühlen und das ist voll gelungen.
Gutes Element.
David ist da halt einfach zu Hause in dieser Musik. Ne? Der macht dieses Album an, so die ersten Beats kommen rein, Puls geht runter. Ja, schön. Ja.
Ist auch gut, wenn es so funktioniert.
Habt ihr Lieblingssongs von diesem Album?
Für mich ist es ganz klar Smokin' on the Draw. Für mich ist das ein absoluter Memphis-Klassiker, auch einfach mit diesem Dü-dü-dü-dü-dü-dü. Also wie das da so runtertröpfelt und ja, es ist einfach, ja, es ist perfekt für mich, ehrlich gesagt.
Ja, das ist wahrscheinlich auch für mich der Song, den ich am häufigsten gehört habe, obwohl ich da jetzt nicht diesen Bezug zu habe quasi.
Und natürlich ist es voll der Kiffer-Song, aber wie gesagt, also der tut mir auch gut, ohne jetzt konsumieren zu wollen, oder es überhaupt zu tun. Also genau, ich kann es auch super trennen irgendwie.
Ich finde tatsächlich noch nie den schönsten Song. Also ich finde, der kommt zum Ende nochmal so an einer guten Stelle, um nochmal so ein bisschen zu erklären, okay, wie ist Optimane überhaupt in diese entspannte Position gekommen? So, er hat viel hinter sich gelassen, das ist so ein schöner ehrlicher Song und so quasi ein begründet entspannter Song.
Ja.
Ich finde, der geht sehr, sehr gut rein.
Beim direkt ersten Hören vom ersten Part oder so habe ich gedacht, okay, wir haben quasi die nächste Variation eines Kiffer-Songs, wo nochmal drüber geredet wird, ich war noch nie so high. So, jetzt habe ich es nochmal geschafft, noch higher zu sein, aber dann droppt irgendwann so langsam rein, ah, okay, nein. Es geht noch um ganz andere Höhen, die er erreicht hat.
Genau. Was mir gerade noch einfällt, was ich stark an dem Album finde, weil wir es jetzt vorhin so eingeleitet haben, auch über die, ne, welche drei Alben standen denn zur Auswahl. Ja, das ist auch geil in diesem Jahr 2018, weil alle so relevanten Protagonisten da so quer beieinander vertreten sind.
Das dass auf dem Album auch, noch
auch Skinny Finster und Caramello sind.
Ja.
Und aber dann auch Donatello, also eigentlich alle Leute, die zu dem Zeitpunkt irgendwie so ein geiles Momentum hatten. Ja. Fand ich jetzt, es hat mir jetzt auch richtig Spaß gemacht, das nochmal zu hören, so einfach aus dem Gesichtspunkt.
Deutsche Memphis Rap Avenger vereinigt.
Mäßig. Ey, es ist halt wirklich so ein toller Querschnitt einfach. Und ja, ich habe mich auch voll gefreut, dass quasi die beiden, die jetzt die Alben, wo die nicht ausgewählt werden, da einfach mit drauf sind und ihre Parts bitten können. Auch der Skinny Finster Song einfach, der macht ja dieses Image eines Spielers, was ja auch, ne, ist ja irgendwie Übersetzung oder passend ergänzend zum Lebemann so. Macht so eine richtige Paradieswelt auf, in die sich die Memphis-Leute einfach reindenken, und die hat halt gar nicht so viel mit Straße und irgendwie harten Beat zu tun, sondern eher so mit, ey, ich träume hier in eine bessere Welt, oder in die rauche ich mich rein, ich mach's mir einfach gemütlich und entspannt, und da, das ist auch unser Lifestyle, darüber rappen wir, das finde ich voll versöhnlich einfach, und so gibt's einige Beispiele von Skinny Finster, die genau das einfach sind.
Perfekt. Ich würde eine Sache gerne noch sagen, und zwar habe ich das Album durchgehört. Und dann wurde automatisch weiter gespielt, und zwar ein Feature mit Lugardi und Nein. Ich glaube, über fette Bügel hieß der.
Ja.
Auch damals schon, glaube ich, von Trier produziert. Und wie die 808 da drin geschoben hat, wie Trier einfach geil produzieren kann, fand ich, war noch mal ein Schritt. War noch mal wirklich anders und noch ein bisschen dicker einfach so von der Produktion her. Und ich habe mir so gedacht, ja, das kommt schon auch ziemlich gut. Und dann sehe ich das Allerneueste, was jetzt gerade auch erst rausgekommen ist von Optimane, von Trier produziert wieder. Auch ganz aber schick. Wenn wir da jetzt auch noch mal inhaltlich reingehen, der Song heißt Nicht Jetzt.
Ja.
Und da geht's ganz stark darum, ein unglaublich erwachsen gewordener Optimane, so im Vergleich zu diesem 2018er Album, sagt plötzlich, so, ich muss mich mit den Sachen auseinandersetzen, ich muss mich mit meinen Sachen, die irgendwie auf meiner Seele lasten, auseinandersetzen, aber nicht jetzt, ich schieb's nochmal weg. Und er selber zum Beispiel das eigene Kiffen extrem krass nochmal reflektiert und sagt, oh Mann, ja, nee, darf ich nicht zu viel machen, sollte ich vielleicht mal aufhören, sollte ich vielleicht mal Pause machen und so. Und das war natürlich wild, nachdem ich dieses 2018er Album höre. Mhm. Ich höre den ganz aktuellen und bin so, Junge, wir haben ähnliche Sachen irgendwie so ein bisschen durchgemacht. Spannend.
Das ist, schön, dass du das nochmal sagst.
Wie alt war Optimane, als er das Tape rausgebracht hat? Wisst ihr das?
Ja, ich könnte es dir jetzt ausrechnen wahrscheinlich.
Sagen wir mal ungefähr.
Ungefähr älter, als man denkt.
Okay.
Also warte mal, 15. Das ist 7 Jahre her. Der war da bestimmt schon 30.
Optimane ist einfach jung geblieben im Gesicht auf jeden Fall. So, der ist ein sehr fresher Marker auf jeden Fall.
Nochmal ganz kurz dazu, weil ich es voll schön finde, dass du das nochmal sagst. Wenn man auch so Optimane verfolgt, auch so auf Instagram, der hat auch eine totale Politisierung durchlaufen.
Total.
Und das ist
so gut,
Genau, und auch wenn man mit ihm so spricht und sowas. Also genau, er hat da wirklich erlebt einen irgendwie erwachseneren Typen so. Und dann auch so Songs wie Stress in dem Zusammenhang total interessant, weil er die Sachen ja schon voll benennt. Aber ich glaube, jetzt ist da noch eine Ebene dazugekommen. So.
Wo du damals aber auch schon raushören konntest, dass er nicht nur über seinen eigenen Stress spricht, sondern wirklich so ein bisschen kollektiver so, ne?
Voll. Super gut, Ich dachte mir halt auch so, er redet ja auf jeden Fall auch über eine hektische Welt, die einem einfach begegnet. Ja. Völlig unabhängig von den eigenen Issues irgendwie. Und das ist ja auch nur noch schlimmer geworden eigentlich. Also in dem Sinne total ein Song, den man aktueller nicht denken könnte, so wie er es beschreibt. Ja, sehe ich komplett so. Und ich würde auch super gerne noch auf den Aspekt, ich finde es voll gut, dass du es rausgearbeitet hast, eingehen. Aber ich finde es tatsächlich auch wichtig, wie das produziert ist, weil als ich es auch nochmal mit Kopfhörern gehört habe, ich denke dann natürlich, das Erste, was ich denke, ist so in klischeehaft, wie würde man das als Text schreiben, aber es ist halt wirklich so, diese Übersetzung von, das ist Musik, die soll sein wie Dirty South, das hat auch immer schon was damit zu tun gehabt, dass die Musik an sich auch dreckig, dirty und halt an manchen Stellen die Messe halt übersteuert und irgendwie nicht so crispy clean abgemischt klingen müssen, meiner Meinung nach. Als ich das jetzt nochmal mit Headphones gehört habe, ist halt wirklich so, diese Synths schweben halt wirklich nur so durch den Raum. Es ist halt wirklich wie diese Rauchschwaden, die einfach so ein bisschen diffus so hin und her, aber irgendwie in dieser Materie sind. Und wenn man das nochmal bisschen mit Stereoanlage hört, der Bass klingt halt wirklich einfach so ein bisschen dumpf, als ob du halt da so eine Kofferraumdecke einfach zwischenhast. Als ob das so Boxen aus so einem Auto sind, der klingt halt nicht clean. Der klingt die ganze Zeit, ist so ein dumpfes Brett so unten drunter. Aber das gibt den Flavor meiner Meinung nach. Okay, also ich finde, ja, das 2018er Ding muss so klingen. Das darf gar nicht viel cleaner und klarer klingen. Ja.
Verstehe.
Ja, ja. Naja, so sehe ich's.
Ja, vor allem, ich glaube auch, das ist einfach eine bewusste Entscheidung.
Ja,
auch
ja,
die klang danach auch oft dann anders, aber das, also das ganze Album steht total, ja, im Geist, ja, wirklich des so 90er Memphis Raps, und ich glaube, das macht auch aus dem Sinn, was ich am Anfang erzählt habe, also so dieses, das ist irgendwie die optimale Visitenkarte, das erste Solo-Album, obwohl, mhm, der schon so lange, mhm, in diesem Spiel ist, und da macht es auch total Sinn, ein Album zu machen, was so klingt.
Ja, ja. Leo,
mir ist es gar nicht negativ aufgefallen. Also so.
Nee, ich wollte nur fragen, ob du jetzt noch diese Line problematisieren willst. Ansonsten
ich habe das nochmal nachgeschaut, ich habe das so falsch gehört, es ist okay.
Okay.
Ja, ja. Hey, schön. Leo, ja, es ist ab.
Ist in Ordnung.
Ich kann es natürlich nochmal offenlegen, was ich gehört habe und was es wirklich war. Ja. Ich habe halt irgendwie,
sind ja transparente Podcasts.
Ich habe irgendwie eine Line gehört, wo ich gedacht habe, so, er wirft ihr irgendwie eine Pille ins Glas und dann gucken wir mal, was passiert.
Ja,
aber die Line ist, du kannst dir selber was ins Glas werfen und wir schauen mal, was, ja, passiert.
Genau.
Ganz anders.
Ja, ja.
Und, ne,
ich checke aber, dass da die gewisse Alarmglocken bei dir geschrillt haben.
Ich wüsste, dass ich nicht ein, zwei deutsche, ja, Beispiele einfallen, wo es genauso gemeint ist.
Hört euch doch gerne nochmal die Kategorie zum Mietwagen-Tape an.
Gott.
Und ansonsten, ich habe noch so einen Aspekt, den ich hier unbedingt mit reinbringen wollte. Der bezieht sich auf die beiden anderen Alben, die wir, glaube ich, auch aus guten Gründen, mhm, schon so oft gementioned haben in dieser Folge. Und du wirst das auf jeden Fall ahnen, weil du kennst die halt wahrscheinlich ziemlich gut. Wie krass geil ist es irgendwie, dass dieses Outro-Element diese Alben so krass verbindet. Weil bei Optiman ist ja schon so, es läuft dieser Beat und er, du hast es ja vorhin schon ein bisschen nacherzählt, Torben, erzählt so ein bisschen so, wie es jetzt abgeht, so ein guter Tropfen, so eine schöne Knolle dann aber auch. Und da, also die soll auf jeden Fall nicht so dreckig sein, aber trotzdem schön fest und so, ist jetzt nicht so genau, krautig.
Gute Kristalle.
Mhm, genau so halt. Also so wie man halt heute von Apotheke kriegt, aber es war damals noch nicht so ein großer Grind irgendwie. Auf jeden Fall so. Naja, sie sind zumindest medizinisch clean. Also ich glaube, ihm geht es da auch um den Unterschied zwischen, du holst halt irgendwas Gestrecktes, wo du es nicht so genau einschätzen
Wichtig.
Kannst.
Wichtig. Bricks damals auch großes Thema.
Mhm. Aber der Punkt, wo ich eigentlich drauf hinaus will, auch beim Skinny Finster Album Spieler der Liebe gibt es dann diesen Outro-Track, wo ein Beat reinkommt und dann fängt er an, so ein bisschen ins Pseudo-Philosophieren zu kommen. So aus dieser Stimmung vom Album raus kommt dann so ins Philosophieren und da werden immer die geilsten Sachen gedroppt. So bei Skinny habe ich mir zum Beispiel rausgeschrieben, das liebe ich immer noch. Schaut ab und zu mal auf die Uhr, damit ihr wisst, wie spät es ist.
Viel wichtiger,
Spieler der Liebe. So, hört euch mal diesen Outro-Track an. Und auch bei Caramello, das ist so geil. Da gibt es diesen Ganymede-Outro-Track. Der fängt, glaube ich, auch erst als richtiger Song an. Und dann fadet es aber so aus und läuft auch wieder ein Beat. Und er beginnt auch so einfach sinnierend ins Mic zu sprechen. Und dann geht es so ein bisschen drum, was wirklich wichtig ist im Leben. Und dann kommt er so an diesen Punkt, das Spaghetti-Eis eigentlich auch ohne Schokoraspeln funktioniert. Also wenn es so vor dir steht, so du willst schon die Schokoraspeln haben, das ist geil. Aber das Wichtige, worum es eigentlich geht, ist das Eis, die,
ja,
Milch.
Ja.
So,
das stimmt halt noch nicht mal.
Und das ist halt so, das finde ich so krass, wie diese Alben dadurch irgendwie so connected werden, dass alle drei das auf ihre Art und Weise gemacht haben, so diese Pseudo-Weisheiten und Ansätze, so da nochmal so raufzureden, gar nicht in einem Track. Das fand ich so sweet. Also hört euch diese ganzen Outro-Tracks von diesen drei Alben an.
Lieb.
Fantastisch.
Ich habe auch noch eine letzte Sache, die ich jetzt offenbaren kann, was ich euch jetzt erspart habe. Ich hatte überlegt, ich bin stolzer Besitzer der echten Bettchiller-Arbeit.
Oh, yes.
Ich hatte überlegt, ja, genau, ob ich heute daraus einfach so was vorlese oder so.
Ja. Lesung hätte ich geahnt.
Weil nämlich jeder das Tape bestellt hat, eine Bachelorarbeit von ihm bekommen zu, wie ist es, Memphis Rap und wie ist es?
Genau, irgendwie Memphis Rap und Dirty South. Es geht um die Glokalisierungstheorie. Ich habe das Ding echt gelesen.
Ja.
Ich habe ja jetzt extra gesagt, das ist jetzt nicht daraus, aber also im Kern geht es halt darum, wie Memphis als so kleiner Melting Pot quasi was erschaffen hat durch Beschränkung, was dann in die Welt rausgegangen ist.
Ja, ich glaube, kulturwissenschaftlich ist auch ein super spannendes Thema. Ne?
Gibt es das irgendwo als Hörbuch?
Ich kann es dir einlesen.
Ich hätte jetzt gerade wirklich überlegt, ob das nicht vielleicht so der Rap-Stammtisch-Service ist, dass für die Leute, die das irgendwie auch gerne nochmal haben wollen, schöne Bachelorarbeit einlesen.
Die Bachelorarbeit von Optimane eingelesen gibt es, aber dann auf 12 Tapes beschränkt.
Genau.
Nur bei Discogs. Oder per Mail-Order zu kaufen.
Was hat er für eine Note bekommen?
Oh, das weiß ich nicht.
Was würdest du ihm für eine geben?
Also also allein der Umstand, dass ich das jetzt noch erzählen kann, obwohl ich die seitdem nicht nochmal gelesen habe, spricht dafür, glaube ich.
Ja, absolut.
Starkes Statement. Okay, ey,
wir gucken, auf, war, die, wir gucken auf die Uhr.
Dass wir gucken und sehen, wie spät ist es.
Wir sehen, wie spät es ist. Ey, aber ich finde, egal wann ihr auf die Uhr guckt, ihr müsst immer bedenken, sie wird euch nie die Zeit zurückgeben. Das ist auch nochmal ganz wichtig.
Und egal, wie teuer die Uhr ist, vor allem auch.
Ja. Egal.
Ja. Fällt mir auch eine Marke ein.
Ey, das war, ich finde, es ist, glaube ich, eine spezielle Kategorie, aber das ist so Kategorie at its best, fand ich so. Einfach so wirklich sehr nerdig, tiefgehend rein, gute Side-Stories, Facts so. Richtig geil, hat mir viel Spaß gemacht. Jetzt gibt's nur noch eins, was wir zum Abschluss machen würden, und das ist für die neue Kategorie einleiten, die dann in der nächsten Februar-Folge, bald check Instagram, der Rush-Stammtisch aus, da werden wir drüber abstimmen. Und ich glaube, es ist wenn ich es richtig im Kopf habe, wird das, glaube ich, eine, vielleicht würde ich sogar sagen, eine der ikonischsten Abstimmungen, die wir haben. Ja, schauen wir mal.
Maybe. Hallo ihr drei. Also, ich war letztens in einem großen schwedischen Möbelhaus unterwegs und als ich dort so durch die Gänge streifte, fiel mir ein Sofa auf mit einem Samtbezug und ich als alter Hip-Hopper musste natürlich direkt an die drei großen Samtalben des Deutschraps denken und würde die euch als neue Kategorie vorschlagen, und zwar blauer Samt von Tort, grüner Samt von Masimoto und normaler Samt von Audio und Jessin. Macht gut und bis dann.
Perfekt. Die drei großen Samtalben.
Ich würde, dass wir das noch nie gemacht haben.
Das, ja.
Shoutout das auch, Ben.
Ja, liebe Grüße an Ben.
Ich würde gerne in der Parallelwelt leben, wo ihr jetzt vier große deutsche Samtalben besprechen könnt und Juicy Süß Schwuler Samt veröffentlicht hat.
Es gibt auch noch Lila Samt von Suki.
Ja, stimmt.
Vielleicht nicht die ganz große kulturelle Relevanz wie die anderen drei, das kann man vielleicht auch schon
die sagen. Die anderen drei waren auf jeden Fall größer und relevanter und so weiter, aber genau.
Ja.
Sie ist auch Teil davon, ist fair, ja.
Lassen wir uns überraschen, was es wird.
Ich bin wirklich überrascht. Also, ehrlich gesagt, ich traue euch da draußen alles zu. Also, alles von diesen dreien. Ich hätte auch auf alle drei Bock, ehrlich gesagt.
Ja. Ja. Ja, hätte ich auch. Ich finde es auch gut, dass das Thema IKEA 2 in a row wieder eingeprägt wurde.
Hat er noch Hotdogs danach gegessen?
Geisteskrank, ich war gestern bei Ikea, aber ich habe keine Story gemacht, habe gedacht, ich hätte keinen Bock mehr.
Mann, ey.
Klassisches Gefühl, wenn man Ikea rauskommt, keinen Bock mehr haben. Auf das Leben. Gut, gehen in eine normale Folge.
Okay, ja, das war die Kategorie. Bye, bye.